Das ist Zwischenspiel, der Podcast aus dem Opernhaus Zürich. Zu einer neuen Folge begrüßt Sie Fabio Dice am Mikrofon. Zu Gast ist heute unser Generalmusikdirektor Fabio Luisi. Er dirigiert die neue Produktion von Giuseppe Verdis Oper Simon Boccanegra, die am 6. Dezember Premiere hat und live auf dem Fernsehsender Arte übertragen wird. Außerdem werde ich mit Fabio Luisi über den Komponisten Franz Schmidt sprechen, dessen vierte Sinfonie er im Dezember mit der Philharmonia Zürich aufführen wird. Herzlich willkommen, Fabio Luisi.
Hallo.
Fabio, die Oper Simon Boccanegra von Verdi spielt in Genua und dreht sich um eine bedeutende historische Figur dieser Stadt, die im späten Mittelalter ja eine eigene Republik war. Simon Boccanegra wurde 1339 zum ersten Dogen dieser Republik gewählt. Genua ist aber auch deine Heimatstadt, Fabio. Macht das etwas für deine Beziehung zu diesem Stück aus?
Irgendwie schon, ja. Aber nicht absichtlich natürlich. Ich habe das Stück vor vielen, vielen Jahren schon zum ersten Mal dirigiert, ohne dass man von mir wüsste, dass ich Genueser bin. Mit der Vertiefung in diesem Stück bin ich aber darauf gekommen, dass Verdi sehr gut die Farben der Stadt erklärt hat. Also die generelle Farbe von dieser Oper ist eher eine dunkle und daher sie passt zur Genua. Genua ist eine Stadt im historischen Zentrum von sehr engen Gassen und daher von Dunkelheit. Also die Sonne kommt relativ selten da hinein. Auf der anderen Seite ist es auch eine Meeresstadt. Ja. Und diese schillernden und oszillierenden Farben des Meers hören wir beim Präludium der Aria der Amelia im ersten Akt. Und das ist ganz großartig von Verdi einfach in Musik übersetzt worden.
Erinnerst du dich an frühere Aufführungen oder an wichtige Momente mit dieser Oper?
Ich habe viele Erinnerungen an diese Oper. Ich habe sie zum ersten Mal vor... Das wird jetzt über 30 Jahren her in Hamburg dirigiert. Und ich sprang damals als ganz junger Dirigent für Gerd Albrecht ein, und der eben erkrankte. Und ich hatte schon eine großartige Besetzung mit Alexandru Agache und anderen fantastischen Sängern. Das war sehr, sehr schön. Das war eine, ich kann mich erinnern, die Inszenierung war von Tony Palmer, der in diesen Jahren sehr bekannt war für seine Callas-Dokumentation. Er war nicht unbedingt ein Theaterregisseur, eher ein Filmregisseur, aber er hat die, sagen wir, die Atmosphäre von diesem Stück sehr, sehr gut verstanden.
Eine andere sehr legendäre Inszenierung dieses Stücks hat Giorgio Strella an der Scala in Mailand inszeniert. Und in diesem Zusammenhang ist eine Aufnahme auch entstanden unter Claudio Abbado, die heute als Referenzaufnahme des Stücks eigentlich gilt.
Ich habe diese Aufführung gesehen als Student an der Scala, ich kann mich erinnern. Das war Cappuccilli, war Simone in dieser Inszenierung, Abbado dirigiert, Freni war Amelia. Aber es war eine fantastische Aufführung.
Ich würde vorschlagen, wir hören in den Anfang des Stückes genau in diese Aufnahme hinein. Claudio Abbado dirigiert das Orchester des Teatro alla Scala.
All'onor di primo
Die beiden Sänger, die wir in dieser Anfangsszene hören, sind José Van Damme als Paolo und Giovanni Fogliani als Pietro. Fabio, es ist einer der schönsten Operneinstiege von Verdi überhaupt, oder?
Es ist sehr poetisch, es ist sehr unprätentiös, ist sehr einfach und trotzdem hat eine gewisse innere Melancholie. Das ist ja die Melancholie des Simone dann, die das ganze Stück eigentlich irgendwie charakterisiert.
Und das Stück fängt dann, wenn die Sänger dazukommen, auch sehr, sehr ungewöhnlich an, finde ich. Die ersten Worte sind "Che dicesti, was hast du gesagt?" Und dann geht es gleich weiter. Also es sind zwei Männer, die man mitten in einer Konversation überrascht.
Das ist ja diese neue Idee von Boito der Theatersprache, ja. Also Theater als Aktion, Theater als normales Leben, und daher wir kommen in Medias Res in diesem Beginn einfach.
Ja, also kein großes Pathos oder keine große Eröffnungsszene.
Weder, nein, und keine Erzählung von der Vorgeschichte, sondern einfach so, es geht sofort los mit etwas fast Banalem, und trotzdem wahnsinnig spannend und interessant.
Es ist eine unglaublich dichte Szene. Die Oper fängt ja mit einem Prolog an, der eben 25 Jahre vor der Haupthandlung spielt. Und in diesem Prolog wird schon sehr, sehr viel erzählt. Du hast es gerade Arrigo Boito schon angesprochen. Vielleicht müssen wir das ein bisschen erklären, was er für eine Funktion in diesem Stück hatte. Und zwar ist Simon Boccanegra ja wirklich kein Werk aus einem Guss. Verdi hat es 1857 komponiert und 1881 hat er dann zusammen mit Arrigo Boito das ganze Werk sehr stark umgearbeitet. Du hast trotzdem auf den Proben einmal gesagt, an diesem Stück sollte man keine einzige Note kürzen. Findest du diese Bruchhaftigkeit zwischen zwei sehr unterschiedlichen Ästhetiken nicht problematisch?
Teilweise. Aber wirklich nur teilweise. Mhm. Es gibt ja vielleicht 2-3 Brüche, die sehr erkennbar sind. Vor allem bei den Duetten zwischen Tenor und Sopran, zwischen Amelia und ihren Liebhaber,
Gabriele
Adorno. Aber im Endeffekt, dadurch, dass Verdi zusammen mit Boito das sehr stark und sehr intensiv gearbeitet hat, er war natürlich dessen bewusst, wie das ist, und er hat sicher als Komponist diese Brüche selber erkannt, ja, und für akzeptabel am Ende einfach hingenommen. Nicht nur die musikalische Umarbeitung ist deshalb wichtig, sondern auch die textliche Umarbeitung. Wir wissen, dass Boito einer der wichtigsten Poeten, Dichter und Literaten der Zeit war. Und dann hat er sich sehr stark als Erneuerer dieser literarischen Strömungen hervorheben wollen und war natürlich sogar als Komponist tätig. Es
genau,
gibt ja 2 sehr wichtige Opern, ja, die er geschrieben hat. Also das sind ja Mephistopheles und dann später Nerone. Er war ein Musiker, er konnte mit Verdi auf Augenhöhe kooperieren. Verdi zuerst mochte ihn nicht, aber dann erkannte er auch ein Zeichen der Zeit, der sich geändert hatte. Natürlich sind sehr starke Oper, die er mit Boito zusammen gemacht hat, mhm, also dieser erste Experiment mit Simone Boccanegra, war gelungen.
Lass uns noch einmal kurz zurückgehen zur ersten Fassung. Kannst du ein bisschen beschreiben, was damals die Situation Verdis war, also in welchem Umfeld das Werk steht?
Ja, das Werk war sozusagen am Ende der mittleren Periode und daher von der Farbe eher in der Richtung Traviata, Rigoletto und mittendrin im italienischen Verdi-Melodramas-Stil. Hatte wenig Neues zu geben und war eine schöne Oper. Aber die Tatsache, dass Verdi dann entschieden hat, dass zu einer Umarbeitung, musste nicht wirklich zufrieden sein damit.
Also das hieß es schon als eine Notwendigkeit.
Für ihn war alles eine Notwendigkeit. Ich meine, Opern, die perfekt waren, so wie Traviata, Trovatore, Rigoletto, hat er nicht umgearbeitet. Diese Oper, zusammen mit zum Beispiel auch mit Don Carlos, das wurde alle umgearbeitet, weil er nicht zufrieden war mit dem Erreichten.
Die Oper war in der ersten Fassung in Venedig ja nicht wirklich ein Erfolg. Liegt das deiner Meinung nach am etwas schwierigen dramaturgischen Konstrukt am Text oder könnte es auch musikalische Gründe haben, weil du gerade gesagt hast, die Oper hatte nicht so viel Neues zu bieten?
Ich glaube, die war dramaturgisch schwach, die war kompliziert, die war nicht wirklich gut verständlich und durch diese neuen Teile und durch den eher knapperen Text von Boito wurde komischerweise leichter, die Handlung zu verfolgen.
Wir haben mit Simon Boccanegra eine Baritonstimme, mit Fiesco eine tiefe Bassstimme und dann mit dem Paolo Albiani, der eigentlich gerade in der zweiten Fassung nochmal mehr Gewicht kriegt, auch noch so eine Zwischenstimme, ein Bassbariton. Ist das nicht gefährlich, so drei Männerstimmen zu haben, die eine große Rolle spielen? Könnte das nicht monoton werden oder interessiert das Verdi gerade und schreibt er dann wirklich sehr unterschiedliche Nuancen da?
Es interessiert ihn sehr und das sehen wir zum Beispiel auch an Don Carlo, das eigentlich das Triumph der tiefen Stimmen ist. Obwohl Don Carlo die Hauptfigur ist, hat auch Don Carlo keine richtige Arie. Und die wichtigeren Figuren, würde ich sagen, die auch psychologisch tieferen Figuren sind, die tieferen Stimmen, also der König Philipp und Posa und sogar der Inquisitor ist eine starke Figur. Ich meine, dass er immer einen Hang zu tiefen Stimmen hatte, das sehen wir auch an früheren Opern. Ich meine, wenn wir Macbeth sehen, das ist dort nicht der Tenor, die männliche Hauptfigur, sondern das ist der Bariton. Oder eben auch in Rigoletto haben wir, natürlich, der Tenor ist der Duca, aber Rigoletto ist eben ein Bariton.
Also diese, und die Titelfigur, genau.
Und die Titelfigur, ja. die sind mehr schattiert. Also die tieferen Stimmen sind bei Verdi, haben viele Facetten, die Tenöre zum Beispiel nicht so anbieten.
Lass uns einen weiteren Ausschnitt aus Simon Boccanegra hören. In dieser Szene erzählt Simon Boccanegra seinem politischen Erzfeind Fiesco, dass sein eigenes Kind, das ohne ihn aufgewachsen ist, verschwunden ist. Und dieses Kind ist aber gleichzeitig das Enkelkind von Fiesco und das entspannt diese Situation zwischen diesen beiden Männern natürlich nicht, sondern spitzt sie noch viel mehr zu. Und man sieht an dieser Szene, wie stark auch in dieser Oper bei Verdi das private und das politische Schicksal miteinander verknüpft sind. Ich habe für diese Szene eine noch ältere Aufnahme ausgewählt aus dem Jahr 1957. Der Simon Boccanegra ist Zito Goppi, Fiesco Boris Christoph.
tua figlia, misera e triste, tre giorni pioras e tre giorni errò. Scomparve poscia, ne fu più vista, d'allora in darno cercata io l'ho.
Das waren Tito Gobbi und Boris Christoph. Es spielte das Orchester des Teatro dell'Opera di Roma unter der Leitung von Gabriele Santini. Ja, Fabio, lass uns noch einmal ein bisschen über die Neufassung von 1881 sprechen. Was sind denn deiner Meinung nach die großen musikalischen Neuerungen in dieser Fassung? Also wo haben Verdi und Boito am meisten verändert?
Die Scena del Consiglio hat eine andere Funktion. Der Schluss ist neu. Die Figur des Paolo bekommt ein anderes Gewicht. Viele sehen den Paolo als Vorbereitung zu Iago von Otello, was vielleicht nicht einmal so falsch ist. Es ist eine schillernde Figur, interessant, wird auch ziemlich gut beleuchtet von Verdi und von Boito und hat eine soziale Komponente, die ziemlich spannend ist. Das sind die großen Veränderungen, meiner Meinung nach. Und generell die Farbe ist eine andere. Die Instrumentation wurde stark verändert in allen Nummern. Auch in den alten Nummern ist die Instrumentation schlichter, essentieller. Und generell, wie ich vorhin sagte, auch dunkler. Es gibt ja diese Liebe, die Verdi, so gerade wie wir gesagt haben, für dunkle Stimmen, also für Bariton und Bässe, es ist, spiegelt sich wieder auch in der Liebe für dunkle Instrumente, so wie Bassklarinette, Fagotte, Violoncelli, Kontrabässe, die wirklich eine sehr schöne schwarze Farbe diesem Stück verleihen.
Die Bassklarinette spielt zum Beispiel gerade am Ende des ersten Akts, wo Paolo sich selber verdammen muss, eine große Rolle.
Das ist ein großes, bekanntes und befürchtetes Solo für die Bassklarinette.
Mich erinnert es sehr stark an die Telramund-Szene in Wagners Lohengrin. Kann das sein? Ich glaube, er hat einen Lohengrin gesehen. Gibt es so ein? Hat er sich von Wagner beeinflussen lassen?
Naja, in der Zeit haben alle europäischen Musiker sich voneinander beeinflussen lassen. Ich meine, Wagner hat sich von Bellini beeinflussen lassen. Ich kann mir schon vorstellen, dass Verdi, der musikalisch sehr interessiert war an das, was passierte in seiner Zeit, Wagner schon sehr spannend gefunden hat. Ich glaube, Verdi war zu weit, um sich noch von Wagner beeinflussen zu lassen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass er an seine Musiksprache Interesse hatte.
In dieser Ratsherrn-Szene, über die wir jetzt gesprochen haben, gibt es eine Arie für Simon Boccanegra. Es ist aber nicht wirklich eine Arie, sondern eine Ansprache an das Volk.
Du sagst es richtig, das ist eine Ansprache. Das ist wichtig, weil es ist sehr schwer. Es ist schwer in der Bedeutung, schwer in der Dramaturgie. Das ist ein Wendepunkt vom ganzen Stück. Er zwingt eine Reflexion von allen, von seinen Freunden und von seinen Feinden. Es ist das Humanistische an diesem Stück, was in diese Ansprache rauskommt, also dass Simone Boccanegra, der in der der historisch eigentlich ein Tyrann war, der wird natürlich in diesem Stück fast nur positiv beleuchtet. So positiv war seine Figur nicht. Ja. Dennoch, er war sehr wichtig für die Republik Genua, weil er hat ja so lange regiert und die Republik etabliert als starker Staat. Diese Ansprache ist deshalb schön, was sie an die Herzen der Menschen gerichtet ist und nicht nur an die Politik. Es fängt an als politischer Akt und endet als humanistische Geste.
Verdi und Boito haben da ja auch ein bisschen geschummelt, könnte man sagen, indem sie dem Simon Boccanegra Worte von Francesco Petrarca eigentlich in den Mund legen.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Schummeln das richtige Wort ist, weil...
Doch. Das ist ein Zitat für Eingeweihten, weil nicht alle wissen, wer der Romito di Sorga ist.
Genau, der Name wird gar nicht ausgesprochen.
Nein, der Name wird nicht ausgesprochen, aber Bildungsbürger des 19. Jahrhunderts wussten das.
Du hast gesagt, es ist ein Wendepunkt im Stück und deshalb ist es auch folgerichtig, dass auf diese Ansprache dann eine große Szene folgt, nämlich das Concertato, das eine der schönsten Szenen der ganzen Oper überhaupt ist. Und das möchte ich jetzt auch gerne noch mit dir anhören. Und zwar noch einmal in der Aufnahme von Claudio Abbado.
Thank you.
Piero Cappuccilli war der Simon Boccanegra in dieser Aufnahme. Im Concertato hört man Mirella Freni, José Carreras, Nikolai Giaurov, Joseph Van Damme und Giovanni Fojani sowie den Chor und das Orchester des Teatro alla Scala unter Leitung von Claudio Abbado. Fabio Luisi, wie empfindest du diese Musik?
Ja, die Musik ist fantastisch und Abbado war ein großer Befürworter von Simone Boccanegra. Zu dem Zeitpunkt war Simone eine eher selten aufgeführte Oper, selbst in Italien. Die von Abbado war eine große Tat, diese Oper wieder ins Zentrum des Repertoires zu stellen.
Also er hat richtig geholfen, ja, das Stück wieder bekannter zu machen.
Bekannter und auch anerkannt, die Bedeutung dieses Stückes und was das für wer die Entwicklung bedeutet hat. Und jetzt, wenn ich jetzt diese Aufnahme gehört habe, die ich schon seit lange nicht mehr gehört habe, und ich war dabei als Student eben bei einer der Aufführungen, die Abbado dirigiert hat, die war, glaube ich, 16 oder 17 oder sowas, war in den 70er Jahren, wie sehr sich der Geschmack und der Stil verändert hat. Wir hören Cappuccilli, mit dem ich in jungen Jahren auch gearbeitet habe, war ein großartiger Sänger. Und Abbado, die große Tat von Abbado war, ihn zu motivieren, auch leiser zu singen in dieser Aufnahme und auch in den Vorstellungen, wofür Cappuccilli nicht berühmt war. Er war ein Sänger, der sehr viel und gerne auf Bauer gesungen hat.
Verschwenderisch umgegangen mit seinen Stimmmitteln.
Mein Gott, das war seine Stimme, ja, und er wollte es zeigen natürlich, nicht? Aber das ist immer noch ein bisschen geschuldet einem eher postveristischen Stil mit großen, übertriebenen, pathetischen Akzenten in der Sprache, die man heute eigentlich eher vermeidet. Man hat heute eher einen etwas schlichteren Stil in Verdi-Gesang, was meiner Meinung nach richtig ist und am Ende stärker, diese Musik stärker macht.
Kommen wir noch zu einem weiteren Thema jetzt, weg von der Oper hin zu einem Konzert, das du am 12. Dezember dirigieren wirst und das man auch als Livestream anhören kann. Du dirigierst das Violinkonzert von Johannes Brahms mit dem Geiger Augustin Haderlich als Solist. Mit ihm wird es einen extra Podcast geben von meiner Kollegin Beate Breidenbach. Du wirst aber auch die vierte Sinfonie von Franz Schmidt dirigieren und darüber möchte ich jetzt noch ein bisschen mit dir sprechen. Franz Schmidt war ein österreichischer Sinfoniker, der insgesamt nicht so bekannt ist wie Anton Bruckner, jetzt vom Namen her würde ich sagen, auch ein bisschen später gelebt hat, noch ins 20. Jahrhundert hinein. Momentan erlebt er aber einen regelrechten Boom. Ich habe gerade gesehen, dass Kirill Petrenko mit den Berliner Philharmonikern die vierte Sinfonie aufgenommen hat in diesem Jahr. Paavo Järvi hat alle vier Sinfonien mit dem Sinfonieorchester des Hessischen Rundfunks aufgenommen. Woher kommt dieser plötzliche Boom? Kannst du dir das erklären?
Er ist ein guter Komponist und sind einfach sehr gute Stücke. Ich meine, ich habe alle Sinfonien schon vor 15 Jahren aufgenommen. Meine Aufnahme war die zweite überhaupt, die herausgekommen ist. Und ich bin seit immer ein großer Verfechter von diesem Komponisten, weil, obwohl er immer noch im Geiste der Spätromantik schreibt, zu einer Zeit, wo man sich kaum mehr getraut hat, in diesem Geiste zu spielen. Er konnte eine sehr persönliche Sprache entwickeln. Also man kann ihn nicht als Nachahmer von Mahler oder von Bruckner oder von Brahms einfach etikettieren, sondern hat seine spezifische harmonische und auch instrumentale Sprache entwickelt und gefunden. Meiner Meinung nach, alle Sinfonien sind großartigen Stücken, vor allem die zweite und die vierte. Die vierte ist die bis vor kurzem am meisten, wenn überhaupt, aufgeführt worden ist. Aber ich sehe an den Programmen von verschiedenen Orchestern und von Dirigenten, dass auch die zweite jetzt wieder ins Repertoire kommt, verdientermaßen. Das ist eine der schönsten, größten und auch schwierigsten Sinfonien überhaupt. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich meine, ich weiß, dass Kirill Petrenko immer schon ein Verfechter von Schmidt vierter Sinfonie war. Er hat sie sehr oft auch mit anderen Orchestern, bevor er zu den Berlinern kam. Und dass Paavo eben auch alle vier Sinfonien aufgenommen hat, finde ich ganz großartig. Sein Vater hatte auch alle vier Sinfonien schon aufgenommen. Und das war eben die Aufnahme, der ich mit meinem kompletten Zyklus nachgefolgt bin.
Also so unbekannt ist der Komponist doch nicht, wie er uns manchmal scheint.
Ist nicht wirklich unbekannt. Ich meine, es gibt sehr viele zu entdecken. Ich meine, es gibt ja diese vier Sinfonien, es gibt sein Hauptwerk, das ist das Buch mit den sieben Siegeln. Das wird immer wieder aufgeführt, vor allem in Österreich und in Deutschland. Es gibt ja sehr, sehr schöne Klavierkonzerte für die linke Hand und Klaviervariationen. Es gibt die Beethoven-Variationen.
Hat er nicht auch eine Oper geschrieben sogar?
Er hat zwei Opern geschrieben, hat Notre Dame und Fredigundis komponiert. Und das sind sehr interessante Opern, nicht vielleicht seine Hauptwerke. Und er war eigentlich im musikalischen Sinne ein Universalgenie. Er war ein Virtuose auf dem Violoncello. Er war Solocellist des Hofopernorchester in Wien, also der Wiener Philharmoniker, sagen wir. Und interessant zu wissen, dass obwohl er und Mahler, der zu dem Zeitpunkt Direktor der Hofoper in Wien war, sich nicht gut verstanden haben, weil Mahler betrachtete Schmidt als ein Konkurrent, weil er eben auch Opern und Sinfonien geschrieben hatte, als Mahler dirigierte an der Hofoper in Wien, wollte immer Franz Schmidt am ersten Pult als Cellist haben, weil er ihn als Cellist sehr geschätzt hat. Und er war ein sehr geschätzter Lehrer, hat sich sehr komischerweise für die zweite Wiener Schule engagiert und mit seinen Studenten eine der ersten privaten Aufführungen von Pierrot Lunaire in Wien veranstaltet. Also man kann nicht sagen, dass er ein Reaktionär war.
Aber in seiner eigenen Musik hört man diesen Einfluss der zweiten Wiener Schule schon weniger, oder?
Die hört man kaum, aber seine harmonische Welt ist ziemlich weit weg vom harmonischen Welt von einem Bruckner oder von einem Brahms.
Ja, manchmal ein bisschen Strauss auch raus oder Zemlinski vielleicht auch.
Man hört die Zeit.
Die Zeit?
Man hört diese Zeit. Und das ist schön zu hören, weil gerade in diesen Jahren zwischen 1900 und 1930 hat sich so viel getan, gerade in dieser Stadt in Wien. Wenn wir an alle Komponisten, die nebeneinander gelebt, sich gekannt, sich gegenseitig auch geschätzt haben oder gehasst, das ist so viel passiert, das ist ja unglaublich spannend.
Du hast das Werk 2004 mit dem Sinfonieorchester des Mitteldeutschen Rundfunks aufgenommen. Wir hören aus dieser Aufnahme den Beginn des zweiten Satzes, wo man auch sehr gut merkt, dass Franz Schmidt selber Cellist war.
Thank you.
Das war ein Ausschnitt aus Franz Schmidts vierte Sinfonie mit dem MDR-Sinfonieorchester unter Leitung von Fabio Luisi, der heute hier bei uns im Podcast-Zwischenspiel zu Gast war. Fabio, ich danke dir herzlich, dass du hier zu uns gekommen bist.
Sehr gerne.
Wünsche dir alles Gute für die Premiere von Simon Boccanegra.
Danke vielmals.